und herzlich willkommen zur Folge Nummer 161 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich bin in der vergangenen Woche zweimal wieder gesund aus dem Schwimmbecken herausgekommen. Meine Arme waren nicht schlapp gemacht und am dieswöchigen Montag ist das gleiche wieder passiert. Auch dort konnte ich aufrecht gehend das Schwimmbecken verlassen und ja, Montag war dann schon ein ganz schöner Kampf dort Abend beim Training. An manchen Tagen gibt es dann einfach ein paar mehr Wellen als an anderen und Montag war so einer, wo das Schwimmbecken, Schwimmbad bei uns nicht mehr von einer guten, welligen Bucht an der Küste von Portugal zu unterscheiden war. Und diese Erschöpfung lag sicherlich nicht an den 4,2 Kilometern, die wir dort unterwegs gewesen sind. Und so langsam stellt sich wieder der Fortschritt ein. Zum einen diese 208 Bahnen, die inzwischen wieder in dem Körper hier drin stecken, sondern auch, man gewöhnt sich wieder daran, in 10 Sekunden Intervallen zu sprechen. Und das ist vor allen Dingen dann besonders fies, wenn man weiß, man hat nur diese 10 Sekunden oder wann auch immer der Mitschwimmer hinter einem ankommt, sind es vielleicht auch nur ein paar weniger. Wenn man eine Geschichte zurechtgelegt hat im Kopf, die aber länger braucht und die auch nicht funktioniert, wenn man sie so in kleinen Stückchen erzählen muss, sondern sich das Ganze dann für die nächsten 10x50 im Kopf immer wieder wiederholen muss, damit man es auch ja nicht vergisst. Ihr kennt das Spielchen und dann wird der Kopf voller und voller und dann platzt es nach dem 10. Mal einfach nur so heraus aus dem Mundwerk. Also gut, dass wir hier Zeit haben und nicht so abgehackt in Einzelhäppchen das Ganze rüberbringen möchten. Und was möchten wir in dieser Woche rüberbringen? Wir haben einen kleinen Bericht aus Belgrad von den dortigen Europameisterschaften. Wir werden einen Blick nach Braunschweig werfen zu den deutschen Meisterschaften im Schwimmmehrkampf und in der Wissenschaft der Woche uns dem Unterschied zwischen Männern und Frauen widmen. Und für alle, die jetzt giggeln, nein, es geht nicht um das Offensichtliche, sondern wir werden etwas tiefer in die Stoffwechselprozesse einsteigen und da den ein oder anderen Rückschluss vielleicht für die zukünftige Trainingsplanung sehen und erkennen und etwas lernen, wo sich Männer und Frauen dann doch wieder unterscheiden. Aber bevor es soweit ist, weiten wir den Blick etwas und zwar über den heimischen Tellerrand hinaus und gucken mal, denn es gab einige internationale Highlights. Nicht nur, dass die Australier bei ihren Trials in den vergangenen oder vor 2 Wochen ungefähr ziemlich schnell unterwegs waren und einer, der dort mit im Schwimmstadion und im Wettkampfbecken selber mit dem Wasser war, war unter anderem Joscha Salcho, der von einer elektrisierenden Atmosphäre gesprochen hat. Und direkt danach haben dann die US-Amerikaner mit ihren Trials für die Olympischen Spiele begonnen. Und da konnten wir schon 2 Weltrekorde bestaunen, nämlich über die 100 Meter Delfin und über die 100 Meter Rücken gibt es im Vorfeld der Olympischen Spiele neue Weltbestmarken. Also 2 Weltrekorde bei den Frauen, die hier gefallen sind. Und der US-Schwimmverband ist ein ziemlich großes Risiko eingegangen mit diesen US-Trials, die ja sowieso für ihren leichten, in Schwimmerkreisen möchte man sagen, Gigantismus bekannt sind. Also es ist eine Riesenshow, es ist ein Riesen-Event, wo viel Druck ist, wo dann entsprechend hohe Leistungen sind. Du kannst nicht auf 80% dort durchcruisen und dann hoffen, dass du deinen Platz im Olympiateam der US-Amerikaner bekommst, sondern musst hier tatsächlich schon All-In gehen. Das zeigen unter anderem auch diese 100 Meter Delfin, wo die 3 erstplatzierten Frauen die schnellste, drittschnellste und ich glaube 8 schnellste Zeit geschwommen sind, die jemals über diese Strecke erreicht wurde. Und ja, Leidtragende von diesem hohen Niveau war dann eben die in den historischen Geschichtsbüchern aktuell 8 schnellste Schwimmerin, deren Name ich jetzt gerade vergessen habe. Und es sind keinesfalls leere Ränge, vor denen die US-Athletinnen und Athleten dort antreten, sondern beim USA Swimming hat man sich gedacht, ey, wir klotzen mal richtig ran, wir gehen richtig all in und die haben sich ins Football Stadium von Indiana eingemietet. Das ist ein Lucas Oil Stadium und die Preise waren auch nicht billig für die Tickets. Das waren $100, die da durchaus für eine Session aufgerufen worden sind. Also schon wirklich etwas, das bezahlt man nicht mal ebenso aus der Portokasse. Und da war natürlich die Frage, ey, ist es überhaupt möglich, mit einem Schwimmevent dieses Stadion zu füllen? Das hat man so zur Hälfte abgetrennt, sodass roundabout die Hälfte der Sitzplätze zu vergeben sind, plus Medi, bla bla bla. Summa summarum hieß das da dann, dass in diesem Footballstadion sich 18.000 Zuschauerinnen und Zuschauer versammelt haben. Und zwar nicht Sonntagabend zum Finalabschnitt, sondern Sonntagmorgen in den Vorläufen waren diese 18.000 Zuschauer vertreten. Am Dienstag oder Montag fanden dann die abendlichen Finals vor sogar 20.000 Zuschauenden statt. Das ist eine wirklich, wirklich beeindruckende Zahl an Fans, die man hier in die Arena locken konnte, auch mit einer entsprechenden Licht- und Entertainment-Show unterhalten hat, so wie man das von den US-Amerikanern eigentlich erwartet. Und dann kann man sich auch relativ gut vorstellen, wer vor 20.000 frenetisch jubelnden Fans, und es gibt einige homegrown, heimatliche Indiana-Sportler, die sich auch schon für Olympia qualifiziert haben, wer vor dieser Kulisse und diesem Einmarsch und diesem Weltklassefeld bestehen kann, für den sind die Olympischen Spiele vielleicht dann einfach nicht mehr ganz so schlimm, wie zum Beispiel für die Franzosen, die das in ihre Trials in dieser Woche in einer etwas kleineren Halle abhalten. Und von 20.000 Zuschauern kann man auch in Belgrad nur träumen. Die dortigen Europameisterschaften finden im Freibad statt und einer, der das Freibad offensichtlich liebt, ist der Rumäne David Popovic, der nämlich über die 100 Meter Freistil nur 8 Hundertstel über sei, über dem von von dem Chinesen gehaltenen Weltrekord geblieben ist. Und auffällig ist, den damaligen Weltrekord, also die 46,80, die er damals geschwommen ist, ist er auch im Freibad geschwommen, nämlich in Rom im dortigen Becken. Was die Frage aufwirft, ist David Popovic vielleicht einfach der rumänische Anna Elend? Denn auch Anna hatte viele deutsche Rekorde, ich glaube 2 oder 3 über die Bruststrecken von den insgesamt nur 6 zu vergebenen, im Freibad aufgestellt. Dem einen oder anderen liegt das vielleicht etwas mehr. Und da kann man dann auch ein bisschen positive Sachen rausziehen für das DSV-Team, das sich aktuell in Belgrad bei den dortigen Europameisterschaften aufhält. Denn auch wenn die Zuschauertribüne wirklich nicht voll besetzt ist, also da sollte man nicht den Blick so sehr hinschweifen, ist dieses Freibad einfach ein viel, viel schöneres Bild, das sich im Fernsehbildschirm auf dem Monitor ergibt, als wenn das in der Halle mit Scheinwerferlicht stattfindet. Sonnenlicht glänzt einfach anders, ist anders schön als Scheinwerfer in einer Halle. Und es hat auch etwas, irgendwie etwas Natürlicheres und es fühlt sich weniger künstlich an, dort im Freibad zu schwimmen. Das ist auch etwas, wo durchaus das Freiwasserschwimmen in meinen Augen seine Faszination daraus zieht, auch wenn ich jetzt ähnlich wie bei der Tour de France eigentlich nicht so drauf stehe, anderen Leuten bei einer Stunde Sport treiben, relativ monoton zuzugucken. Und jetzt kriege ich bestimmt die ein oder andere Hassnachricht von den Freiwasserenthusiasten. Der Sonnenschein in dort Belgrad impliziert schon mal solide, hitzige Temperaturen und im Freibad haben dann die Rückenschwimmerinnen und Rückenschwimmer traditionell ja ein paar Probleme. Also waren schon ein paar Läufe zu sehen, wo sich auch die Favoriten auf den Mittelbahnen, wo man jetzt sagt, ihr solltet das eigentlich eher im Blut haben, dann doch so über diese 50 Meter Bahnlänge Richtung Beckenleine oder Richtung Bahnleine orientieren oder aus Versehen in die Richtung schwimmen und dann irgendwie korrigieren müssen oder von vornherein schon sehr, sehr nah an der Leine schwimmen, um da aus dem Augenwinkel im peripheren Sichtfeld die Leine als Orientierungshilfe zum Geradeausschwimmen zu benutzen. Gibt da mit Sicherheit von euch den einen oder anderen rückenschwimmenden Leidensgenossen da draußen, so wie ich einer bin, der da im Freibad das auch bitter lernen muss und das mit einigen Schmerzen im Zweifel verbunden ist. Und was ich immer spannend finde, ist, vor allen Dingen auf den am Anfang geht das immer noch mit dem Geradeausschwimmen und je erschöpfter der Körper wird, desto schlechter wird der Orientierungssinn und der Lenksinn, wie auch immer man das jetzt ausdrücken möchte, eher links halten oder eher rechts halten, das Geradeausschwimmen wird da einfach schwieriger. Und die wenigen Zuschauer, die sich dort auf der Tribüne tummeln, haben natürlich einen ganz einfachen Grund. Es ist keine Europameisterschaft, die durch ein unfassbar starkes Teilnehmerfeld in Erinnerung bleiben wird. Die Franzosen sind nicht da, die Engländer haben oder die Briten haben nur ein B-Team hingeschickt, die Italiener fehlen komplett. Ich glaube, dass dieses Wochenende die Sette Colli-Trophy in Rom, die Niederländer fehlen, die Belgier sind nicht da. Und so ist es für viele Athleten und Athletinnen aus der zweiten Reihe die Chance, hier international Erfahrung zu sammeln. Das ist ja auch durchaus der Ansatz, den der deutsche Schwimmverband hier fährt. Also dieses Team, das dann dort ist, das viel Erfahrung sammeln soll und für einige nochmal ein positiver Jahressaisonabschluss sein soll. Und wie bereits in der vergangenen Woche schon angekündigt, es ist ein wirklich, wirklich zweischneidiges Schwert und man muss schon bei jedem Einzelnen wirklich mal hingucken, was diese Wettbewerbe jetzt bedeuten, denn In meinen Augen für alle, die im Laufe der Saison die Olympischen Spiele ganz, ganz klar als Ziel, als Saisonziel auf dem Zettel hatten, läuft diese Europameisterschaft echt nicht richtig gut. Beispielhaft, und ich möchte jetzt hier kein Blaming betreiben, sondern einfach gleich nochmal drauf eingehen, warum, woher das vielleicht kommt. Leonie Kullmann, 200 Freistil, 2037, 3,5 Sekunden langsamer als bei den deutschen Meisterschaften in Berlin. Christian Diener, 202 über 200 Rücken, 3,5 Sekunden langsamer als in Berlin. Maja Werner, 2018 über die 200 Freistil, 2,5 Sekunden langsamer als in Berlin. Und Cornelius Jahn, 200 Rücken, 1,59, 5, 1,4 Sekunden langsamer als in Eindhoven, die 1,58, 1. Allesamt also hier irgendwie mit Problemen unterwegs und mit Problemen, ihre Zeiten von den deutschen Meisterschaften zu wiederholen. Da spielt mit Sicherheit auch der Abstand zwischen deutschen Meisterschaften und diesen Europameisterschaften, der nur knappe 6, 7 Wochen betragen hat, eine Rolle. Da schließt sich auch so ein bisschen der Bogen, ja. Die Amerikaner und Australier haben jetzt auch von ihren Trials bis zu Olympia auch nur 6 bis 7 Wochen. Wohingegen ja die Deutschen da fast einen ganzen Monat oder anderthalb Monate mehr draufpacken an Vorbereitungszeit, wird sich zeigen, inwiefern die Briten ja noch viel länger, welche Taktiken hier vielleicht dann besser waren. Nun ja, also jetzt sind die 4 genannten hier alle richtig weit weg und ich glaube, das ist genau das Problem. Das Timing für die Saisonplanung war anders ausgerichtet und da kommen die Europameisterschaften jetzt meiner Meinung nach möglicherweise einfach zu einem Unzeitpunkt. Die passen nicht rein, um körperlich wieder voll zu 100% auf dem Niveau zu sein, das bei den deutschen Meisterschaften abgeliefert wurde, dem vorläufigen Saisonhöhepunkt. So von, da wurde hingetapert, da wurde die Energie runtergefahren, der Körper war auf dem absoluten Leistungsmaximum, hatte sich maximal regeneriert und dann steckst du wieder ein in einen Trainingsblock und bereitest dich vor auf die 200 Meter Freistil, die ja oder 200 Meter Rücken, die ja auch physiologisch so anstrengend sind und so viel vom Körper abverlangen, dass du das gar nicht mehr alles vorbereiten kannst. Also du kannst jetzt 4, 5 Wochen nochmal ordentlich trainieren, wenn du dir nach dem DM oder nach dem ganzen Quali-Zeitraum, der auch mental sehr anstrengend ist, nicht noch ein paar Tage frei Pause gönnst. Dann trainierst du wieder, bringst den Körper hoch, machst jetzt vielleicht einen Drop-Taper, also wirklich nur so ein paar Tage vorher, nimmst du das Tempo raus Richtung Europameisterschaften, ist dann wieder das Problem, eigentlich sind die zu lang mit ihren 6, 7 Tagen, um für ein Event nur richtig fit zu sein. Also es ist unfassbar schwer in der Trainingssteuerung, möchte ich damit sagen. Und zumindest Christian Diener und Leonie Kullmann haben auch schon alles gesehen, was es zu sehen gibt in der Schwimmerwelt. Vielleicht ist die Motivation dann auch an der Stelle verständlicherweise nicht am Anschlag und nicht bei 110%. Ist das schlimm? Meiner Meinung nach nicht. Das ist nicht schlimm in dem Sinne, dass man, das sollte man sowieso nicht sagen, dass die Sportler jetzt unterstelle keinem der genannten, dass sie nicht alles geben, dass sie sich nicht anstrengen. Niemand wird dort auf den Startblock steigen und sagen, boah, komme ich heute nicht, komme ich morgen, ist schon alles fein. Es ist vor allen Dingen erklärbar in meinen Augen und das für mich der wichtige Punkt. So, es ist klar, wo es herkommt, es ist, wir können darüber reden, wissen die Ursache und wissen auch, was wir da vielleicht beim nächsten Mal anders machen können oder wir sind da Gefangene der Physiologie, der Trainingswissenschaft, wir können da vielleicht gar nicht so viel anderes machen. Und das waren aber tatsächlich auch schon vielleicht, wenn man so möchte, die Minuspunkte und die Lowlights in dieser Europameisterschaft, weil die anderen Wettkampftage oder die anderen Starts waren durchaus erwähnenswert und können als Highlights verbucht werden. Also wenn ich sage, Maja über die 200 Meter Freistil, die ihre Zielstrecke waren, 2,5 Sekunden langsamer, dann muss man auch auf der anderen Seite sehen, 200 Meter Rücken war sie nur knapp 1 Sekunde über ihrer Zeit von den deutschen Meisterschaften, 2,12,5. Und da gilt das Gleiche, wie man auch Cornelius zugute halten kann. Es sind 200 Rücken, es ist im Freibad, das ist nicht einfach zu schwimmen, da kannst du von vornherein schon mal ein Offset draufrechnen, von einer halben Sekunde bestimmt. Und dann kommen wir da in einen relativ guten Zeitrange eigentlich schon rein. Bei Maja muss man dann noch dazu sagen, über die 200 Meter Rücken hätte das sogar für die Halbfinalqualifikation gereicht. Auf die hat sie dann verzichtet, auf die Teilnahme zugunsten ihres Starts in der Firma 200 Meter Freistilstaffel von den Frauen. Und dann auch über die 200 Meter Freistil, 2018, schwamm sie eigentlich als 18. am Halbfinale vorbei. Und jetzt gibt es aber international diese zauberhafte Regel, dass bloß 2 Athletinnen und Athleten pro Nation ins Halbfinale einziehen dürfen. Und so kam es, dass sie als Vorlauf 18. noch im Halbfinale starten durfte. und hat dort gezeigt, ey, ich habe hier echt Bock zu schwimmen, so, ich will schon das Beste rausholen. Und ist mutig, mutig vorne weggeschwommen über diese 200 Meter. Freistil war dort eine ganze Ecke schneller, als sie das noch im Vorlauf gewesen war. Wenn wir da uns einmal die Zeiten angucken, dann war das im Vorlauf eine 59,3 vorne weg. Und im Halbfinale war es dann eine 58,3, also eine Sekunde schneller. Das konnte sie hinten raus nicht halten, womit wir wieder bei der Begründung sind. Es ist einfach ein dämliches Timing, so diese 6 Wochen nach den deutschen Meisterschaften. Dann fallen die Beine ab, dann ist der Kick nicht mehr so da, dann leidet die Wasserlage, dann kommt die Rotation nicht mehr so gut, da bricht dann so nach und nach dieses ganze Gebilde Freistilschwimmen auseinander. Ja, gut, dann ist das so. Weitere Highlights waren im Zuge dieser Europameisterschaften ganz, ganz klar der zweite Wettkampftag für den DSV. Und hier das Ganze beginnend mit der 4x100 Meter Lagen-Mixed-Staffel, die eine rundum, und das muss man so sagen, für alle Sportlerinnen oder Sportler, die daran beteiligt waren, eine gelungene Vorstellung waren. Sie sind eigentlich als Vierter ins Ziel gekommen und dann wurden die bei zwei vor ihr liegenden Mannschaften disqualifiziert wegen Wechselfehlern. Und da sind auch die Deutschen nur ganz, ganz knapp dran vorbeigeschrammt, namentlich Melvin Imodu, der mit minus 0,02 Hundertstel hier gestoppt wurde als Wechselzeit. Bis zu 3 Hundertstel sind erlaubt, also ein absoluter Wechsel on point, den er hier gemacht hat. Und unter anderem war er dann dafür verantwortlich, dass sich Nina Jazzi, Maja Werner, Lukanik Armbruster und er, Melvin, mit der Silbermedaille und dem Titel des Vize-Europameisters krönen durften. Und vor allen Dingen für Maja und Luca heißt das, dass sie ihrem scheidenden Heimtrainer, der ja ab nach dem Sommer eine neue Herausforderung haben wird, der Alexander Kreisel, nochmal 2 Medaillen zum Abschied mitbringen durften oder sich mit ihm zusammen ablichten durften. Gucken wir auf die Einzelstarts, heißt das, dass Nina Jazzi von der SG Essen, die ja dort unter anderem ja auch von Nicole Endrusch hat, ihre Heimtrainerin, betreut wird, dort mit einem kleinen Tränchen im Auge auf dem Siegerpodest stand, über diese Silbermedaille hoch erleichtert, schwamm dort in der Staffel in 54,75 Sekunden erstmalig unter der 55-Sekunden-Marke auf der langen Bahn, war damit auch nochmal 0,7 schneller als im Vorlauf über die gleiche Strecke als Schlussschwimmerin. Und bestätigte damit auch die Einzelzeit, nämlich dort schwamm sie im 100 Freistil Einzel im Vorlauf mit 55,04 Sekunden mit neuer Bestzeit ins Halbfinale und verfestigt ihren Ruf, den sie aus den vergangenen Junioren-Europameisterschaften mitgenommen hat, zum Höhepunkt kann sie abliefern. Das ist eine ganz, ganz wichtige Qualität und eine ganz herausragende Qualität. Ich denke, auch Maja Werner wird irgendwann am Ende der Sommerferien auf diese Silbermedaille gucken, die hoffentlich irgendwo im Zimmerchen einen Platz an der Wand findet und das Ganze mit einem Lächeln betrachten und sagen, komm, es war nicht alles schlecht in dieser Saison, auch wenn wir das große, große Ziel verpasst haben. Hier ist meine erste internationale Medaille und das soll nicht die letzte sein. Wir greifen jetzt nächstes Jahr nochmal richtig an. Schwamm die 100 Rücken als Startschwimmerin 1:02:77 auch in neuer Bestzeit zu Ende. Übergab dann an Lukanik Armbruster, der mit einem wahnsinnig schnellen Delfin-Split 51,51 hier zu überzeugen wusste, das sah richtig, richtig gut aus und der damit auch ein bisschen unter dem Druck stand, seine Nominierung für dieses Finale rechtfertigen zu müssen, denn im Vorlauf war es Björn Kammern, der Student an der University of Tennessee, der mit 51,79 für hochgezogene Augenbrauen gesorgt hatte mit einer wahnsinnig, wahnsinnig guten Zeit für ihn, eigentlich auch einen soliden Trumpf hatte in seinem Kartenstapel, um zu sagen, ey, ich würde auch gerne im Finale dann nochmal mitschwimmen. Als Vorlaufteilnehmer bekommt er aber auch diese Silbermedaille des Vize-Europameistertitels. Und zu Luca ist es dann so, die 100 Delfin sind jetzt auch schon durch. Im Einzel hat er sich mit Ach und Krach ins Halbfinale geschwommen. 52,71 Sekunden waren nicht gut am Vormittag, reichte für Platz 18 und damit gilt das gleiche wie für Maja über die 200 Meter Freistil. Er ist auf Platz 8 dann noch ins Halbfinale reingerutscht und war dann dort von der Randbahn wieder mal Lucky Luca. In 51,83 reicht es jetzt für die Teilnahme im Finale. Und das war dann auch schön zu sehen, dass es da im Einzel tatsächlich für ihn auch auf einmal rutscht und wieder vorwärts geht. Vor allen Dingen liegt das daran, dass er da auf der zweiten Bahn eine Sekunde schneller war als noch im Vorlauf. 27,8 zu 28,8 im Vorlauf. Und das kommt natürlich auch immer alles viel aus den ersten 50 Metern. Je nachdem, wie gut die rutschen, wie locker die von der Hand gehen, desto mehr Energie hast du dann für die Rückbahn. Und das war in meinen Augen klar zu sehen, hier der Unterschied, dass es auf der ersten Bahn schon mal eine ganze Ecke schneller war. 100 Delfin scheint sich eh zu entwickeln, also Luca darf sich hier auch nicht zu sicher fühlen, denn Björn Kammann ist mit 52,14 vom Pro Swim Meet in San Antonio hier in die Wettbewerbe reingegangen und hat gezeigt, dass auch für ihn die Trainingsuhr nicht stillgestanden hat. In 52,10 im Vorlauf schwamm er eine neue Bestzeit. Und da wird die 52-Sekunden-Marke mit Sicherheit auch fallen in den nächsten Wochen. Der vierte oder in den nächsten Monaten, in den Wochen, nächsten Wochen bestimmt nicht, aber in den nächsten Monaten gehe ich fest davon aus. Und der vierte im Bunde in diesem Quartett war Melvin Imodu, der über die 400 Lagen seine zweite Medaille des Tages gewann, auch damit an der zweiten Medaille des DSV bis hierhin beteiligt gewesen ist, also bisher an allen DSV-Edelmetallen beteiligt. Über die 100 Meter Brust hieß es für ihn im Finale in der Lagen-Mixstaffel 59,90 Sekunden und das mit dieser Wechselzeit, also wird also draufrechnen, eigentlich eine 59,6, 59,7, da merkte man ihm die Anstrengung tatsächlich an, die es ihn gekostet hat, im vorangegangenen 100-Brust-Finale den Titel zu erschwimmen. Und wir haben nach 2022 in Rom wieder einen Europameister im DSV-Team. Also bei zwei Europameisterschaften in Folge heißt es Gold für den DSV. Europameister darf sich einer der Athleten nennen und es ist Melvin Imodu vom Potsdamer SV, der eine wahnsinnige Entwicklung in den vergangenen Jahren genommen hat. Und da müssen wir gar nicht so weit auf die Jahre gucken, sondern vielleicht auch tatsächlich einfach nur auf diese Saison. Er qualifizierte sich in Eindhoven, das war Anfang April, 59,07. Schwimmt jetzt im Finale im Freibad in 58,84 Sekunden zum Titel und verbessert seine Bestzeit um 23 Hundertstel. Und da wird ein gewisser Lukas Mazerat auch schon mal so mit den Ohren schlackern. Zu dem kommen wir gleich nochmal. Aber die 58,84 ist auch eine Ansage Richtung deutscher Rekord. Der ist nämlich auch nur eine Zehntel schneller. Und Melvin steigert sich hier tatsächlich von Runde zu Runde. 59,4, 59,3, 58,8. Und fast alles in dieser Steigerung resultiert aus einer verbesserten Rückbahn. Aus 31,6 wurde 31,5, wurde 31,1. Und das ist, glaube ich, auch ein Effekt, den er in Potsdam über die vergangenen zwei Jahre erfährt. Dort ist eine unglaublich starke Trainingsgruppe aus 200 Brustschwimmern. Jan-Malte Gräfe, Kenneth Bock, Christopher Weidner sind alles Spezialisten für die 200 Meter Brust, die also eine ganz andere Ausdauerbasis haben. Und dann kannst du als Melvin Imodu im Training immer beigehen und sagen, ja, lass mich mal vorschwimmen, so die ersten 50 bin ja so viel schneller als ihr. Und dann hast du automatisch den Druck, so wie Cedric Büssing das auch im Interview gesagt hat, hast du den Druck auf der zweiten Bahn, dich auch nicht einholen zu lassen. Und dieser permanente Trainingsdruck, deswegen reden wir immer so von starken Trainingsgruppen, die so wichtig sind, dieser permanente Trainingsdruck sorgt jetzt dafür, dass Melvin auf einmal die zweite Bahn über die 100 Meter Brust auch richtig, richtig schnell schwimmen kann. Dazu kommen in dieser Trainingsgruppe noch Christian Diener, der, so hört man zumindest, der Vocal Leader ist hinter dem Coach Jörg Hoffmann, Ole Mats Eidam, der jetzt auch hier in Belgrad mit unterwegs ist, ein Noah Schütz. Also es ist wirklich ein starkes, starkes Team, das sich dort in Potsdam geformt hat. Und Melvin hat sich einfach auch in allen Bereichen derartig verbessert, sobald die 50 Brust auf dem Programm stehen, heißt das, ein deutscher Rekord ist fast garantiert. Das ist unfassbar, dass dort vorne auch noch mehr Explosivität und so hingekommen ist. Und er ist auch ein gutes, exzellentes Beispiel dafür, dass man eigentlich nie aufgeben sollte. Ich weiß nicht, an welcher Stelle man vielleicht mal aufgibt in seiner Schwimmkarriere, aber Melvin ist das perfekte Beispiel, dass man vielleicht einfach nie aufgeben sollte. Melvin ist Jahrgang 99. Und schwamm 2018 als 19-Jähriger eine 1:00:66. Und das ist schon ziemlich geil, vor allen Dingen so vor 6 Jahren. Richtig gute Zeit. Da bist du in Deutschland und wärst immer noch ganz vorne mit dabei. 3 Jahre später, 2021, war es immer noch eine flache 1:00, eine 1:00:03, eine 1:00:02. Da war er dann also schon 22 Jahre alt. 3 Jahre quasi kein Fortschritt. Und dann hat es nochmal 2 Jahre gedauert, bis er erstmalig unter die 1-Minuten-Marke geschwommen ist. Das war im Juli 2023, das war letztes Jahr im Juli. Da erinnere ich mich noch dran, wie er jubelnd bei den deutschen Meisterschaften war, weil es wirklich das erste Mal eine Null als erstes auf der Anzeigetafel stand. Das war schon ein absolutes Highlight. Ich glaube, es war auch der Moment, wo er den deutschen Rekord 50 Brust geschwommen ist. Im Vorlauf war auch mega geil, war mega gut. Und damals gab es nur die erste Rennhälfte. Und jetzt gibt es inzwischen auch die zweite Rennhälfte. Es hat 5 Jahre gedauert, um von der 1:00:66 auf unter 1 zu kommen. Und seit Juli 23 bis jetzt Juni, Juli 24 ist so viel passiert in dieser Entwicklung. Ist so viel richtig gelaufen und gut gelaufen. Das macht richtig, richtig Freude, da zuzugucken und ist wirklich mit jeder Faser zu gönnen. So ein wahnsinnig sympathischer Typ, wenn man ihm da gegenübersteht. Da kann man eigentlich kaum anders, als irgendwie gute Laune zu kriegen. Und es ist vielleicht auch so ein Thema, das bei den Brustschwimmern generell drinsteckt. Lukas Matzerath, der zweite große Brustschwimmer in Deutschland im Moment, ist da auf einem ähnlichen Sympathielevel unterwegs. Der Student in Bochum scheint jetzt hier in Belgrad 3 gute Rennen im Tank zu haben, auf jeden Fall. Über Vorlauf, Halbfinale, Finale konstant gesteigert. 1:00:09, 59:77, 59:33. Und diese 59:33 im Finale entspricht ziemlich genau der Zeit, die er bei den Weltmeisterschaften in Doha geschwommen ist. Ist in der Summe immer noch 6 Zehntel über seiner Bestzeit. Aber, und das ist der wichtige Satz hierbei, die Richtung, die stimmt. Auch sein Coach zeigte sich zufrieden, zumal Mark dort nochmal betonte, das Ganze war jetzt ohne besondere Vorbereitung geschwommen. Natürlich bereitet man sich vor, es ist eine Europameisterschaft und will bestmöglichst abschneiden, aber wir haben jetzt nicht uns 2-3 Wochen dahin getapet und in den Körper wirklich voll ausgeruht. Auch der Reiseplan sah entsprechend aus, war Samstag Anreise, Montag, Dienstag dann der Wettkampf und am Mittwoch war Lukas dann schon wieder zurück in Bochum gewesen. Auffällig für ihn, finde ich, der Start ist immer noch stark verbesserungswürdig. In diesem Feld war das auch ganz, ganz klar zu sehen. Das ist der Moment, wo er aktuell noch eine halbe Länge verliert. Also da ist noch richtig Puffer und richtig Luft. Aber in der Summe ist das ein gutes Zeichen Richtung Paris. Da sind 3 gute Rennen auf jeden Fall im Tank. Und was man dann mit der Lagen- und der Lagen-Mixstaffel macht, das sei mal irgendwo hinten angestellt. Und dann gab es noch ein Highlight an diesem zweiten Tag, das ein bisschen untergegangen ist möglicherweise, aber überhaupt nicht untergehen sollte, denn für die Hannoveraner, für den Landesschwimmverband Niedersachsen ist Martin Wrede mit nach Serbien gereist und hat sich, ja, dankbar gezeigt für diese Nominierung für das EM-Team, indem er nämlich im 100 Freistil Vorlauf seinen bei den deutschen Meisterschaften aufgestellten deutschen Jahrgangsrekord von 59,4 Sekunden nochmal gesteigert hat, nämlich um 0,5 Sekunden auf jetzt 48,98 seine persönliche Bestzeit. Das reicht auch für den Halbfinaleinzug, also einen Auftritt nochmal im Nachmittag. Und das Ganze darf er jetzt auch in der Firma 100 Meter Freistilstaffel nochmal wiederholen, da dann im Finale am heutigen Donnerstagabend unterwegs ist. Über die beiden Bahnen, diese halbe Sekunde Steigerung, kommt sowohl auf der Hin- als auch auf der Rückbahn mit so 2 Zehnteln unterwegs. Also das ist schön zu sehen, dass die Jugend hier tatsächlich in Belgrad beim Höhepunkt auch nochmal performt. Und das trifft tatsächlich auf weitestgehend alle zu, die hier entweder erstmalig für das DSV Erwachsenen Seniorenteam nominiert sind für die offene Klasse oder generell noch nicht so viel Wettkampferfahrung im offenen Bereich gesammelt haben. Das Ganze wurde auch deutlich in der Firma 200 Meter Freistilstaffel. Da gab es nämlich eine sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Und bei den Frauen war das schon ein ganz schöner Spontanstart. Der stand nirgendwo. Also der stand weder auf der offiziellen DSV Homepage Meldeliste noch, dass er irgendwo anders kommuniziert wäre, der tauchte dann im Meldeergebnis ganz plötzlich auf. Und es war, glaube ich, eine sehr, sehr gute Entscheidung bei den Frauen, hier die Meldungen zu schicken, denn das gab Nicole Meyer die Möglichkeit, nicht nur einmal im 200 Freistil einzeln ins Wasser zu hüpfen, sondern auch in der Staffel nochmal im Vorlauf und im Finale an den Start zu gehen. Und schwamm hier im Finale in 1:58:14 eine sehr, sehr starke Zeit über diese 200 Meter Freistil. Im Einzel, im Vorlauf dann 1:58:8 und im Halbfinale nochmal schneller als in der Staffel, wo es ja mit fliegendem Start noch war, nämlich in 1:58:10 steht für sie jetzt eine neue Bestzeit in den Rekordbüchern. Also in ihrem persönlichen Rekordbuch, nicht in irgendwelchen offiziellen deutschen Rekorden oder Jahrgangsrekorden oder ähnliches. Die gute Nachricht hier ist, Nicole kann offensichtlich ihre Zeit von den vom Pro Swim Meet aus den USA nochmal bestätigen. Das war kein Flug, das war keine Einmalaktion, das war kein One-Hit-Wonder, sondern sie kann diese Zeit real. Und diese Angst schwingt mit. Das meine ich gar nicht böse ihr gegenüber. Diese Angst schwingt einfach mit, dass du so ein One-Hit-Wonder und dann schwimmst du die Zeit nie wieder. Habe ich oft genug gesehen, auch im Jugendbereich. So, alles gut. Und beeindruckend, dass sie die Rennen immer identisch schwimmt. Jeweils über eine starke zweite Rennhälfte. 57,8 vorne weg, ist fast in Stein gemeißelt und nach 1,01 im Vorlauf schwamm sie jetzt 1,00 im Halbfinale drauf. Das sorgt dann für die 1,58,10 und für einen Platz im heute Donnerstagabend 200 Meter Freistil-Finale. Also das ist schon wirklich gut, sehr, sehr gut und sehr beruhigend, dass hier eine 1,58 offenkundig immer irgendwie drin ist. Jetzt hoffen wir noch, dass ihre Nominierung für die Olympischen Spiele in Paris auch tatsächlich noch vom DOSB so durchgeht und dann nicht irgendwelche bürokratischen Hürden dem Ganzen noch im Wege stehen. Auch auf der Männerseite gab es einen Überperformer, jemanden, der ganz weit herausstach. Und das war von der SG Essen Philipp Peschke, der über die 200 Meter Freistil im Vorlauf eine 1,47,76 schwamm und im Finale eine 1,47,46. Und wer jetzt nicht so zahlenaffin ist wie ich, dem sei gesagt, nimmt man diese beiden Zeiten aus Vorlauf und Finale, dann ergibt sich ein Mittelwert, der ihn für die Olympiastaffel über die 4x200 Freistil qualifiziert hätte. Und ein gewisser Joscha Salchow wäre dann aus dieser Staffel nämlich rausgefallen. Das waren also beeindruckende Auftritte hier von Philipp, die ihr heute auch im 200 Freistil Einzel in den Vorläufen nochmal bestätigen konnte. Ich glaube 1,48 war dort seine Zeit und reingegangen in die EM nach Belgrad, das war mit der Bestzeit von einer flachen 1,49. Also das scheint sich so durchzuziehen bei dem Team aus Essen, dass man im hinführen zu den Wettkampfhöhepunkten, dann dort beim Höhepunkt sich auch nochmal verbessern kann. Am Ende des Tages reicht es für beide Staffeln nicht zu einer Medaille. Die Frauenstaffel wird mit 900stel Differenz leider nur Vierte. Alles in allem aber ein positives Signal, das hier aus Belgrad gesendet wird. Wie gesagt, gerade bei den jüngeren Aktiven oder bei der jungen Garde, bei der zweiten Reihe, die jetzt nachrücken soll im kommenden Zyklus und sich dann dort beweisen soll auf internationaler Ebene, die waren schon echt ganz schön flott unterwegs im Belgrader Freibad. Damit kommen wir zu den deutschen Meisterschaften im Schwimmmehrkampf. Die waren nämlich auch zum Teil ganz schön flott unterwegs in Braunschweig im dortigen Heidbergbad. Und es wird berichtet von einer sehr, sehr schönen Veranstaltung, einer Halle, die dem ganzen Event angemessen war. Nicht zu groß, nicht zu klein, gute Stimmung, wirklich ein sehr, sehr positives und förderliches Umfeld für die Kleinen. Also kein Wettkampf zum Abgewöhnen. Da könnten sich ja der ein oder andere, die am vergangenen Wochenende irgendwo unterwegs waren, werden da neidisch nach Niedersachsen geblickt haben, auch wenn man sicherlich selten so richtig Lust hat, über 400 Meter Freistil 40 Vorläufe oder 40 Läufe generell zu sehen, so wie es jetzt hier in Braunschweig der Fall war, aber die können ja alle schwimmen und dann sind die auch in 4 Stunden am Freitagvormittag erledigt, 20 Läufe männlich, 20 Läufe weiblich. Und wenn wir uns dann die Ergebnisse mal genauer angucken, dann fällt wie auch schon im letzten Jahr auf, dass der Medaillenspiegel von Vereinen aus dem Osten dominiert wird. Neue Bundesländer möchte man ja fast nicht sagen, 34 Jahre später, und wissen wir alle, was gemeint ist. Oder sogar aus Berlin, Sachsen und Potsdam. Denn die drei Standorte holen insgesamt 11 von 16 zu vergebenden Titeln. Und die einzigen, die dort nicht aus diesen Bundesländern stammen, sind der Hofheimer SC, die den zweiten Platz im Medaillenspiegel belegen. Das ist die SG Bayer aus Nordrhein-Westfalen und der AWV 09 aus Hamburg darf sich auch über einen Titel freuen. Und damit sind das auch diejenigen, die Wasserfreunde München haben auch einen Titel gewonnen. Genau, und das sind dann die 4 Vereine, die Hofheimer gewinnen sogar 2 Titel, die hier in diese ostdeutsche Phalanx einbrechen. Das war letztes Jahr schon auffällig und setzt sich dieses Jahr fort. Das ist auch eher eigentlich so ein Trend, den man bei der DMSJ in den jungen Jahrgängen beobachten kann. Eigentlich ganz spannend, Woher das jetzt genau, aus welcher strukturellen Veränderung das rührt, das ist mir tatsächlich nicht so richtig geläufig. Wenn wir in die Ergebnisse reingucken und bei den Jungs, bei den Ältesten, wenn man bei 12 Jahren von alt irgendwie sprechen möchte, reinschauen, dann sieht man, dass es von den 4 Strecken, die es gab, wurde in 3 von den 4 Lagen die Titel jeweils verteidigt. Und da der Delfin-Titel wurde vor allen Dingen vielleicht deshalb nicht verteidigt, weil Daniel Siverijoki, der den letztes Jahr gewann, in dieser Lage nicht wieder angetreten war. Man könnte also einfach sagen, bei den 2012er Jungs wurden die Jungs ihrer Favoritenrolle auch gerecht. Und so war es im Rückenmehrkampf, dass der Leipziger Tom Bodusch mit 360 Punkten Vorsprung hier und insgesamt 2819 Punkten unangefochten und quasi uneinholbar den Titel gewinnen konnte. Und vor allen Dingen die Delfin Kicks sind hier die Geschichte, die mich doch ein wenig in Staunen versetzt hat. 14,8 in Bauchlage, 14,9 in Rückenlage für die 25 Meter. Das ist schon ganz schön schnell. Die einzige Strecke, die Tom nicht gewinnen konnte, eigentlich überraschend für einen Rückenschwimmer, waren die 50 Rückenbeine. Da musste er jemand anderem den Vortritt lassen. Über die Bruststrecke gelingt es Franz Markuzik vom Hofheimer SC, seinen Titel zu verteidigen mit 2378 Punkten, hat er am Ende 230 Punkte Vorsprung. Und bei den Brustschwimmern wiederum fällt auf, dass sie bei den Delfin-Kicks deutlich langsamer sind als zum Beispiel die Rückenschwimmer. Franz an seiner Stelle schwamm 17,6 bzw. 19,6 Sekunden über die 25 Meter. Liegt natürlich daran, dass die Brustis viel ihre Füße, ihre Zehen zum Schienbein anziehen. Und das genau die entgegengesetzte Bewegung ist, die man für die Delfin-Kicks braucht. Dort muss der Fußruf schön lang sein und gestreckt sein. Und das sorgt dann gerne auch mal für den ein oder anderen Wadenkrampf. Franz gewinnt alles, außer den Delfin-Kicks. Die Silbermedaille über den Brustmehrkampf geht an Zichen Guo vom SCW Eschborn. Und Hofheim und Eschborn liegen räumlich ziemlich nah beieinander. Es sind sage und schreibe 15 Autominuten, die die beiden Schwimmstandorte hier voneinander trennen. Damit wir beim Thema starke Trainingsgruppen wären, wir sind wieder beim Brustschwimmen, da kann man bestimmt den einen oder anderen Synergieeffekt vielleicht erwarten, wenn es dort einen Austausch auch gibt. Über die Kraulstrecke gewinnt Mika Frederik Martin für den Dresdner SC. Daniel Siverijoki, der von Delfin auf Kraul gewechselt hat in diesem Jahr, wird hier im Kraul-Mehrkampf Zweiter, darf sich also wieder über eine Medaille freuen. Aber wir bleiben mal in Dresden und zwar bei Mika Frederik Martin. Der holt insgesamt 2.997 Punkte, damit die meisten Punkte bei den Jungs und ist über die 400 Meter Freistil in 4.36. Der mit Abstand schnellste des Gesamtfeldes, wir reden hier über 12 Jahre, taucht die Delfinbeine in 14,2 Sekunden in Bauchlage, 15 Sekunden in Rückenlage, schwimmt die 100 frei in 58,9, die 200 Freistil in 2 Minuten 12 und schwimmt die 50 Meter Kraulbeine in 37,7 Sekunden. Als ich das bei uns abends da beim ja, Sportmannschaft, heißt ja Spaß, und das soll es auch sein, beim Sportschwimmen mal erwähnt habe, hat der ein oder andere mit den Augen gerollt und gesagt, das wäre eine schöne 25 Meter Zeit für mich. Also wer da echt mal im Wasser unterwegs ist, kann mal gucken, wie weit er so kommt in den 37 Sekunden. Und ich kann euch verraten, wenn ihr es bis rüber auf die 25 Meter Wand schafft und es euch noch abstoßen könnte, dann seid ihr eigentlich schon ziemlich gut unterwegs. Und das hier auf einer Länge ohne Wende, das ist beeindruckend. Aus all den Erwähnungen folgt richtigerweise, dass Mika Martin hier ungeschlagen durch diese deutschen Meisterschaften geht und das als einziger bei den Jungs und Mädchen überhaupt schafft. Den Delfin-Mehrkampf gewinnt Leonard Salan vom BSV Medizin Marzahn und das aber nur in Anführungsstrichen mit 60 Punkten Vorsprung. 2531 Punkte vor dem Zweitplatzierten, 2470 Punkte, die gehen an Adrian Klose vom SCW Eschborn und das ist die spannendste Wertung, die wir hier bei den Jungs sehen. 60 Punkte Unterschied am Ende ist wirklich nicht viel. Das ist ja nur ein Wimpernschlag und die beiden haben es sich hier ordentlich über die 2,5 Wettkampftage gegeben. Gibt keine Strecke, wo der eine viel besser war als der andere und der andere dann woanders viel besser als der erste. Kein klarer Überwettkampf dabei, sondern es ging munter hin und her und her und hin und war so, ja, wenn man das kennt, so vom Rummel oder vom Dom oder vom Jahrmarkt oder von der Kirmes. Wie auch immer das heißt bei euch in der Region, da gibt es ja auch immer dieses Pferderennen. Da waren diese beiden Pferdchen, die mit ihren Köpfen Schritt für Schritt sich ins Ziel gewackelt haben, mit dem besseren Ende für den Berliner. Glückwunsch an Leonard. Im Jahrgang 2013 bei den Elfjährigen, dort gewinnt den Delfin-Mehrkampf Moritz Schwabe aus Hofheim 1864 Punkte, nur 77 vor Nevio Knebel aus Karlsruhe. Und vor allen Dingen deshalb, weil Moritz nämlich alle Beinestrecken gewinnt, alle Schwimmstrecken gegen Nevio verliert. Und das ist ein Muster, das im Rücken noch eindrucksvoller zutage tritt. Denn hier gewinnt Paul Bruno von Lösch für den Berliner TSC mit 2037 Punkten vor Jasper Müller mit 1794 Punkten. Viele Zahlen, wir dröseln das nochmal auf. 2040 zu 1800 Punkten macht roundabout 240 Punkte Differenz. Und Paul, der Berliner, gewinnt eigentlich nur, weil er bei den Delfin Kicks, sprich in Bauchlage, in Rückenlage, über diese 25 Meter holt er 660 Punkte. Jasper hingegen holt 370 Punkte. Das macht 290 Punkte Differenz und das ist dann am Ende des Tages auch schon fast die Gesamtdifferenz von 240 Punkten. Noch beeindruckender wird das, dass Paul alle Delfin-Strecken gewinnt, sich damit einen so großen Vorsprung erschwimmt, dass selbst wenn Jasper alle Schwimmstrecken für sich entscheidet, er den Vorsprung hier eigentlich nicht signifikant verkürzen kann, also so 20 Punkte aufholt. Ja gut, zeigt auch, dass da der Unterschied dann im Schwimmerischen wohl gar nicht so ganz groß war, aber es betont nochmal, worauf hier der Fokus tatsächlich liegt. Wenn du bei den Delfin Kicks und bei den Beinestrecken sehr, sehr stark bist, dann hast du schon mal einen richtig, richtig großen Vorteil. Über die Bruststrecken gewinnt Ferdinand Göbel aus Chemnitz mit 1800 Punkten. Und Silber und Bronze gibt's hier aber einen wirklichen Wettbewerb zwischen Niklas Wiese aus Dresden und Janne Focken aus Mönchengladbach mit dem besseren Ende für den Dresdner, der mit 9 Punkten Vorsprung gewinnt, 1635 zu 1626 Punkten. Und für mich interessant hier an der Stelle ist eigentlich, dass Janne Focken aus Mönchengladbach die 200 Meter Lagen 4 Sekunden schneller schwimmt als Niklas aus Dresden, 2,53 zu 2 Minuten 57. Und diese 4 Sekunden schneller, wir erinnern uns zurück, was bei den Delfin Kicks an Differenz war, 290 Punkte, ja, für 2x25 Meter. Und jetzt bist du über 200 Meter 4 Sekunden schneller und bekommst nur 18 Punkte mehr als der langsamere Schwimmer. Und das ist irgendwie, in meinen Augen fühlt sich das ein bisschen falsch an. Oder ich habe hier irgendwas grundsätzlich nicht verstanden, aber nun ja. Im Kraulschwimmen gibt es einen ähnlich spannenden Wettbewerb zwischen Marlon Voss vom AWV Hamburg und Thies Scharlau aus Münster. Und hier ist es ein bisschen schade, dass Jens Okunek, der jetzt in Hamburg beheimatete Trainer, nicht vor Ort war, sondern Elena Kral war, hatte hier die Hamburger Delegation betreut, denn das wäre mit Sicherheit schön gewesen, wenn Jens hier mit seinem Sportler gegen seinen ehemaligen Trainingsstandort Münster angetreten wäre. Da kommen ja so ein bisschen emotionale Feelings dann hoch. Das war leider nicht der Fall, von daher muss diese Side Note und diese kleine Geschichte leider entfallen. Marlon gewinnt am Ende mit 13 Punkten Vorsprung, 1940 und auch hier ist es über den gesamten Wettkampf ein Duell auf Augenhöhe, das sich am Ende erst in der Lagenstrecke entscheidet, denn hier ist Marlon schneller als Thies aus Münster, holt 23 Punkte Vorsprung und das sind dann von den insgesamt 13 Punkten, die er vor ist, kommen 23 aus dieser Lagenstrecke. Und auch Platz 3 ist umkämpft zwischen Ömer Yildirim und Olivier Afshinovic von der SG Rhein-Mosel und der SG Böhmetal. Auch hier trennen die beiden Kontrahenten nur 12 Punkte. Und Olivier von der SG Böhmetal ist über alle Kraulstrecken im Kraul-Mehrkampf langsamer. Und das finde ich eigentlich schon spannend als Ömer, der wiederum dann natürlich wohl so seine Defizite auf den Beinestrecken hat. Wir werden gucken, wo die Entwicklung der beiden in den nächsten Jahren noch hinführt. Kommen wir damit zu den Mädchen. Auch hier fangen wir mit den Älteren an, Jahrgang 2012. Dort gab es 2 von 4 Titel, die verteidigt worden sind. Und der erste wurde von Mia Marie Junger vom Berliner TSC über den Delfin-Mehrkampf verteidigt. 3281 Punkte heißt 300 Punkte Vorsprung. Und das ist der größte Vorsprung, den es bei dieser deutschen Meisterschaft insgesamt gibt. Nee, gibt es nicht. Tom Bodisch hatte 360 Punkte, aber bei den Mädchen ist es hier der größte Vorsprung. Über die Rückenstrecke gewinnt Letizia Adelhardt aus München mit 3154 Punkten vor Ina Sichon aus Bergheim, die zweite wird. Und dass sie die Bergheimer hier eine Rückenmedaille holen, das gehört sich ja wohl schon für die Nordrhein-Westfalen, denn das ist eine durchaus im Nachwuchsbereich eine Rückenschwimm-Hochburg. Im Brustmehrkampf gewinnt Nele Rojo für den Berliner TSC das zweite Gold bei den Mädchen. Der Berliner TSC generell der erfolgreichste Verein mit 3 Titeln und 3 Bronzemedaillen. Und Nele holt 3576 Punkte. Und das ist die Höchstpunktzahl bei den Jungs und bei den Mädchen. Und das eigentlich Überraschende ist, dass Brust eigentlich die Lage ist, in der die wenigsten Punkte geholt werden. Das hebt es hier nochmal ganz besonders hervor. Also zumindest das bei den Jungs zu sehen gewesen und auch bei den Mädchen im Jahrgang 2013 ist der Brustmehrkampf der, wo die wenigsten Punkte geholt werden. Über die Delfin Kicks schwimmt Nele in Bauchlage 14,3 Sekunden, also mit Mika Martin zusammen die Wettkampfbestzeit über diese 25 Meter Delfinbeine und gewinnt alle Strecken außer Brustbeine. Geht also leider auch nicht ungeschlagen durch diese DM. Dennoch eine beeindruckende Punktzahl mit einer beeindruckenden Vielseitigkeit, hier die Delfin Kicks auch so schnell bewältigen zu können. In der Kraulstrecke Nele verteidigt damit auch übrigens über ihren Titel vom Vorjahr. Den Kraulmehrkampf gewinnt Linnea Denner vor Henriette Kubus und das ist ein sächsisches Duell, Chemnitz versus Dresden, 3516 zu 3433 Punkte, also nur 80 Punkte Differenz und das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen bis zu den 200 Meter Lagen mit 2 Minuten 32 für Linnea Denner und 2:38 für Henriette Kubus holt Linnea da über die Lagen 60 Punkte mehr und das ist schon fast die gesamte Differenz, die die beiden am Ende trennt. Also wieder mal ein Plädoyer für diesen wirklich tollen Wettkampfmodus, der darauf hinausläuft, am Ende die über 200 Meter Lagen, die Top 8 Platzierten im letzten Lauf zu haben. Im Jahrgang 2013 gewinnt den Delfin-Mehrkampf Felicia Wilicki von der SG Schöneberg mit nur 50 Punkten Vorsprung vor Amelie Zumpe, schwieriger Nachname, vom SV Delfin Geldern mit 2440 zu 2390 Punkten. Und auch hier bilden die 200 Meter Lagen den Entscheider. 2:43 für Felicia, 2:48 für Amelie macht 40 Punkte Differenz. Im Rückenmehrkampf gewinnt Mathilda Karlau von Hofer aus Potsdam 2760 Punkte. Das sind 240 mehr als die Zweitplatzierte aus Hofheim, Laura Jitan. Im Brustmehrkampf geht der erste Platz an die SG Bayer für Valentina Basile da Costa mit 2600 Punkten. Auch das sind 250 Punkte Vorsprung vor Tjorven Ida Abrahams aus Gelsenkirchen. Und dann merkt ihr schon, bei den Frauen war es bei weitem nicht so spannend und interessant wie bei den Jungs. Und in Kraul holt die Goldmedaille für den SC Aqua Berlin Lia Jess mit 2527 Punkten, die auch wieder interessanterweise alle Schwimmstrecken gegen die zweitplatzierte Sarah Chabot aus Münster verliert, dafür aber die Delfin Kicks und die Kraulbeine viel, viel schneller absolviert. Also wer Beine schwimmen kann, ist hier bei diesem Mehrkampf schon mal auf der Siegerstraße in der Regel unterwegs. Und um die Siegerstraße geht es auch in der Wissenschaft der Woche, denn man kann ja nur dann gewinnen, wenn man auch richtig trainiert und es wird hier gleich um die Auswirkungen im Training gehen. Und die Wissenschaft der Woche trägt den wundervollen Titel Sex-Specific Accumulated Oxygen Deficit During Short and Middle Distance Swimming Performance in Competitive Youth Athletes. Ein richtig schöner, kurzer, griffiger Titel, bei dem wir uns, wenn wir gleich einsteigen, thematisch auf Mario-Barth-Niveau bewegen. Die Älteren von euch werden ihn vielleicht noch kennen, ein im Gesamten eher vielleicht schwer erträglicher Komiker, gerade so auf Dauern über 2-3 Programme, weil es bei ihm im Grundsatz immer nur ein Thema gab, Männer und Frauen, viel mit Vorurteilen, klar ist ein Augenzwinkern, Komiker und so, aber boah, gepaart mit Ständen, wir alle kennen, ne, kennst du, Mario-Barth kennst du, gepaart mit ständigen Wiederholungen. Was haben die Forschenden jetzt hier untersucht in diesem wunderbar anschaulichen Titel, in dem es unter anderem darum geht, um geschlechtsspezifische Untersuchungen zum Sauerstoffdefizit während Kurz- und Mitteldistanz Schwimmen bei jungen Athleten? Es ist insgesamt ein Team von 8 Forschenden rund um Danilo Massini aus Brasilien, die ihre Studien hier im Sports Medicine veröffentlicht haben und zwar 2023, also noch relativ jung. Und die haben eine relativ einfache Frage mal untersucht, zu der es noch keine Forschungsergebnisse wohl gab. Wir steigen mal ein und sagen, okay, wir haben hier einen Sportler und eine Sportlerin, die wollen 200 Meter Kraul so schnell wie möglich schwimmen. Dafür brauchen sie Energie, so wie ich das Auto mit Benzin volltanke, vielleicht auch nicht mehr so lange, aber das Auto mit Benzin volltanke, braucht der Körper Sauerstoff als Energieträger. Das heißt, für eine Leistung X kann ich berechnen, was meine Menge an Sauerstoff ist, die ich dafür benötige. Den ich also in Energie umwandeln muss, um vorwärts zu kommen. Für eine Leistung X brauche ich die Menge Y an Sauerstoff. Und wenn X für die ungleich Y ist, dann muss diese Differenz, die ich nicht an Energie aus dem Sauerstoff hole, irgendwo anders herkommen. Und wenn Sauerstoff die aeroben Prozesse sind, dann ist diese Differenz aus den anaeroben Prozessen herzustellen. Und diese Differenz kann man dann auch nennen das angehäufte Sauerstoffdefizit. Und das Ganze ist auf Dauer natürlich ungünstig, weil diese anaeroben Prozesse, wo die Energie nicht aus Sauerstoff gewonnen wird, Laktat als Abfallprodukt hat, das übersäuert die Muskeln, also ist eine Säure. Und bevor die Muskulatur sich in dieser Säure auflöst, das wäre das, was passiert, wenn da der Säurepegel permanent ansteigt, stoppt der Körper lieber diesen Energiebereitstellungsprozess. Das sind immer das, wenn die Sportler am Ende nicht mehr schnell schwimmen können oder dann so langsam werden, Delfin-Einerzug machen und alles so ein Quatsch. Also, das ist die einfache Gleichung, die hier dahinter steckt. Ja, die Gesamtenergie kommt aus Sauerstoffprozessen plus anaeroben Prozessen. Und jetzt haben sie sich hier 20 Probanden genommen, 10 Männer, 10 Frauen, 17 bzw. 16 Jahre alt. Und deren Bestzeit entsprach 80 bzw. 77% des Senioren-Weltrekordes, waren also ungefähr vergleichbare Leistungen, auf denen die hier operiert haben. Und haben jetzt die Sportler und Sportlerinnen in insgesamt 4 Test-Sessions geprüft. Die mussten 50 Max schwimmen, 100 Meter Max, 200 Meter Kraul Max in zufälliger Reihenfolge. Und dann gab es noch eine 4. Session. Dort wurde ein Stufentest absolviert, nämlich 6x 250 Meter in 50, 60, 70, 80, 90, 95% der 200 Meter Geschwindigkeit. Stufentest, ja, man steigert die Geschwindigkeit. Plus am Ende nochmal 200 Meter Max hinten ran. Die Tempokontrolle wurde wieder über Unterwasser-LEDs gewährleistet. Das kennen wir noch von der vergangenen Woche. Und sie betonen nochmal in diesem Paper, dass während der Untersuchungen kein Koffein- und Alkoholkonsum getätigt werden durfte und die Sportler und Sportlerinnen waren gut ernährt und hatten ausreichend getrunken. Was wieder dazu führt, dass vermutlich die Hälfte der Trainingsgruppen hier in diesem Land von dieser Studie ausgeschlossen worden wären. Und jetzt haben sie sich über diese Tests hinweg, also über den Stufentest und die Maximalgeschwindigkeit hinweg, angeguckt, was verändert sich denn so in den physiologischen Parametern und haben zuallererst beim Stufentest geguckt, okay, wie groß ist denn die maximale Sauerstoffaufnahme, also der VO2-Peak, und haben den dann einmal als Absolutwert aufgetragen und in Relation zum Körpergewicht und haben, wenn sie das sagen, okay, in Relation zum Körpergewicht, sprich, wie viel Milliliter Sauerstoff pro Kilogramm Körpergewicht atmen denn die Sportlerinnen und Sportler so ein, gibt es keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Nimmt man den Absolutwert, dann hingegen schon und stellen dabei fest, dass schwerere Körper mehr Sauerstoff benötigen als leichtere Körper. Die Männer wogen im Durchschnitt 69 Kilogramm, die Frauen 54 Kilogramm. Zusätzlich hat man zu diesem Gesamtkörpergewicht auch noch die fettfreie Körpermasse bestimmt und da weiß man auch, dass Männer weniger Körperfettanteil haben als Frauen. In dem Falle waren die Männer bei 12% Körperfett, die Frauen bei 23% Körperfett. Heißt also, die Männer bestanden aus 58 Kilo fettfreier Körpermasse und die Frauen aus 40 Kilogramm fettfreier Körpermasse. Und die spielt jetzt eine Rolle, wenn wir uns den Maximaltest angucken, nämlich die 50, 100 und 200 Meter All-Out. Hier haben die Forschenden zum einen festgestellt, und das prüft man so ein bisschen das Studiendesign, dass die angehäufte Sauerstoffschuld mit der Streckenlänge steigt. Also die Differenz zwischen dem Sauerstoff, den ich wirklich einatme, und dem, den mein Körper braucht, wird größer, je länger die Strecke dauert. Macht ja Sinn, weil ich länger Zeit habe, dieses Defizit anzuhäufen. Schön, haben wir das schon mal abgeprüft mit unseren Methoden und die scheinen irgendwie richtig zu sein. Rechnet man dieses Sauerstoffdefizit jetzt runter in Relation zur Strecke, dann ist sie beim Sprinten am größten und für 200 Meter am kleinsten. Heißt also, bei den 50 Metern kommt der größte Anteil der Gesamtenergie aus anaeroben Prozessen. Auch das kennen wir. Bei 200 Metern ist der Anteil an Sauerstoff, an Energiegewinnung aus Sauerstoff deutlich größer. Auch hier wieder eine Bestätigung bestehenden Wissens. Und jetzt kommt der neue Part. Wir sehen zum einen einen signifikanten Unterschied in der Sauerstoffschuld in jeder Geschwindigkeitsstufe bei beiden Geschlechtern. Und zwar nicht in den Absolutwerten. In den Absolutwerten an eingeatmetem Sauerstoff bzw. an Sauerstoffschuld gibt es keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Rechne ich das aber runter auf das Defizit pro Kilo fettfreier Körpermasse, dann ist das Defizit bei den Frauen größer als bei den Männern. Macht ja Sinn. Ja, wenn es in Absolutwerten identisch ist und ich sage, okay, Frauen haben, 40 Kilo fettfreie Masse, Männer 58 Kilo, dann ist klar, dass das Defizit bei den Frauen größer ist. Sprich, je höher der Muskelanteil am Körpergewicht, desto geringer ist das Sauerstoffdefizit. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, woher kommt denn dieser Unterschied eigentlich? Die Frage, die man sich hier stellen sollte, ist eigentlich, geht Sauerstoff in den Fettzellen irgendwie verloren und wird nicht im Muskel verstoffwechselt? Versteckt sich der Sauerstoff irgendwo in den Fettzellen? Was passiert damit? Weil das ist hier scheinbar der einzige Unterschied, den es gibt. Diese Frage wird im Paper leider nicht beantwortet. Was aber als Schlussfolgerung hieraus kommt, ist durchaus relevant für den Trainingsprozess. Denn das heißt, dass Schwimmer mit einem geringeren Fettanteil einen höheren Anteil an Sauerstoffenergie bei einer gegebenen Geschwindigkeit haben. Das heißt, die akkumulieren, die häufen weniger Laktat an, das heißt, sie sind schneller erholt und haben eine schnellere Regeneration, sind vielleicht schneller wieder belastbar als Sportler mit einem höheren Fettanteil, die einen größeren Anteil ihrer Energie aus anaeroben Prozessen gewinnen müssen. Oder hier am Beispiel des Geschlechtsunterschiedes, Frauen haben bei gleicher Belastung, also wenn die 50% vom Weltrekord schwimmen, haben Frauen einen höheren Anteil an anaerober Energiegewinnung als Männer. Und das heißt auch, dass sie eine längere Regeneration vielleicht brauchen, einen höheren Laktatspiegel zeigen und all das sollte man dann im Trainingsprozess und in der Trainingsplanung auch tatsächlich berücksichtigen. Damit sind wir am Ende der Episode angekommen. Werfen noch einen kleinen Blick voraus auf das kommende Wettkampfwochenende. In Trier findet das Peter und Paul Schwimmfest statt, in Werne das Salinen Schwimmfest und vor dem Bildschirm in Belgrad live vor Ort gibt es die letzten Tage der Europameisterschaften zu bestaunen, anzugucken. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, sage bleibt gesund, genießt die letzten Trainingstage und jetzt von meiner Warte gesprochen, ganz ehrlich, Sonne habt ihr noch genug im Jahr. Macht ruhig mal den Fernseher an, schaut die Europameisterschaften, feiert das deutsche Team an und habt einfach ein gutes Gewissen, wenn ihr mal nur auf dem Sofa rumhängt. Ich sage danke fürs Zuhören. Wenn ihr Gästewünsche oder ähnliches habt, dann lasst es mich wissen an andre@swimcast.de. Ansonsten, wir hören uns nächste Woche wieder, dann schon mit einem kleinen Ausblick auf die Junioren-Europameisterschaften in Vilnius und mit einem Fazit zu den Europameisterschaften. Bleibt gesund, wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao!